Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Wir sind zurück. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge und einer neuen Staffel von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch in dieser Saison mit dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, ist schon wieder Winter,
Ja. Jetzt wird es schon langsam. Es ist an der Zeit. Und damit wir das nicht zu zweit angehen müssen, haben wir uns wieder Verstärkung geholt von einem guten Freund dieses Podcasts. Der Erik Willemsen ist bei uns. Er ist unter anderem für AP berichtet er über den Skiweltcup. Grüß dich, Erik.
Servus. Hallo.
Schön, dass du da bist. Tobias, ich muss dir ja kurz gestehen auch, es ist eine Sensation, dass der Erik da ist. Wir haben uns nämlich vor ein paar Tagen, vor 10 Tagen oder so in Salzburg getroffen bei einem Medienevent. Und als der Erik da gekommen ist, wollte ich ihm eigentlich sagen, dass er extrem gut aussieht. Aber was dann aus meinem Mund rausgekommen ist, war, du hast ganz schön viele graue Haare bekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich das so formuliert habe, aber es war dann ein bisschen, es war kurz knistern in der Luft, ja, aber der Erik hat es mir nicht übel genommen. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass du gut erholt ausschaust, Erik.
Ja, danke, das stimmt auch wirklich. Und gut, was die graue Haare anbelangt, ich bin immer froh, dass dieses Podcast ohne Bild in die Welt
rausgeschickt
wird. Damit müssen sich die Zuhörer selber in Gedanken ein Bild daraus machen, wie grau meine Haare mittlerweile sind.
Erik, hat's ein Highlight aus dem Sommer gegeben, das du mit uns teilen willst, das nicht mit Marcel Hirscher und dem Nationenwechsel zu den Niederlanden zu tun hat?
Nein, es war nur Marcel Hirscher,
die
niederländische Perspektive.
Ja, sehr gut, richtige Antwort. Ja.
Es hat natürlich sehr viele Highlights gegeben im Sportgebiet, weil wir die Fußball-EM und Olympia hatten, was ja in 4 Jahren zusammenkommt. In dem Sinne viele Sport-Highlights und gut, wir haben natürlich aus persönlicher Sicht das Fußballmatch zwischen Österreich und die Niederlande gehabt bei der Fußball-EM, was für mich natürlich immer schwierig ist, weil ich dann dauernd gefragt würde, zu wenig halte. Gut, diesmal ist es eigentlich ganz gut ausgegangen, weil die Österreicher zwar das Spiel gewonnen haben, aber die Niederländer dann im Turnier weiter vorangekommen sind. Also in dem Sinne kann ich sagen, ist das Match irgendwie unentschieden ausgegangen. Und sonst, ja, es ist für mich immer erstaunlich, dass wenn es Mitte März ist und die Weltcup-Saison endet, dass man dann denkt, boah, jetzt dauert es noch 7 Monate, bevor wir wieder Skifahren und plötzlich sitzt man wieder da und ist Sölden schon wieder unmittelbar vor der Tür und das hat irgendwie auch wieder was sehr Charmantes, finde ich.
Ja, stimmt. Die EM war ja auch, was für ein Spiel, Österreich, Niederlande. Also für alle, die nicht aus Österreich sind und zuhören, können sich das ja vielleicht gar nicht vorstellen, aber es war so eine irre Euphorie im Land, das war schon herrlich und dann gegen die Türkei ausgeschieden, ja. Und dann sehr schnell, das geht sehr schnell wieder, dass man auf dem Boden der Tatsachen landet. Tobias, wenn wir kurz vielleicht beim Fußball bleiben, war der Meistertitel von Bayer Leverkusen deinem Herzensverein das absolute Highlight der letzten Monate für dich?
Ja, also es ist das Highlight meines fußballerischen Fan-Daseins. Bin tatsächlich schon sehr, sehr lange Bayer 04-Fan, über 25 Jahre jetzt. Und wer sich ein bisschen auskennt, Vizekusen und Co., sehr viel mitgemacht. Und dass ich das noch mal erleben darf, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber der Sport hat doch immer wieder Wunder parat. Und ja, sehr emotional. Und ja, das bleibt natürlich für immer. Also unbeschreiblich. Jeder, der Bayern 04-Fan ist, der wird für immer diese Saison natürlich im Herzen behalten. Also ja, ganz, ganz, ganz groß. Ihr seht es auch hinter mir, ist es natürlich verewigt hier, ja, mit dem legendären Torjubel von Florian Wirtz im Spiel gegen Bremen, als dann klar war, jetzt ist der Titel da. Und ja, es macht, was das Emotionale angeht, macht es tatsächlich sehr gelassen und dann sind auch solche Dinge wie eine Fußball-EM, fiebert man auch mit. Aber ja, emotional ist sehr, sehr viel auf der Straße geblieben. Aber diesmal positiv und deswegen ja. Das
Sehr
war
gut.
das Highlight, absolut,
Ja.
absolut.
Ja, man muss sich das so vorstellen, im Arbeitseck im Homeoffice von Tobias, da hängt jetzt der Florian Wirtz, wie er da jubelt und wie die Menge ausrastet. Aber genau daneben, gleich daneben, hängt auch ein Foto, ein Bild von Thomas Dresen, wie er die Streif runterfährt, wie er von der Hausbergkante runterspringt. Und das nutze ich jetzt einfach als ganz billige Überleitung, dass wir ins Thema kommen, für das wir
Ja,
uns eigentlich versammelt haben, ja.
ganz kurz, Lukas, es ist ja natürlich keine Einbahnstraße hier. Du hast sportlich schon auch einen Sommer
Ja.
erlebt. Ich glaube, also es waren, wir hatten ja auch geschrieben, zwar deine zweiten Olympischen Spiele auf dem Papier nach Peking 2022, aber wir waren uns recht schnell einig, eigentlich gefühlt waren es die ersten Olympischen Spiele, was Flair und Atmosphäre angeht. Also ich bin selten neidisch auf Kollegen, aber als ich gesehen habe, was da los war in Paris, dachte ich mir so, wow, das
Ja.
ist mal eine Ansage. Wie war's denn?
Ja, die Locations waren natürlich irre. Von dem hat dieses große Ereignis gelebt. Es war irre, in diesem Beachvolleyballstadion zu sitzen, meinen Arbeitsplatz dort zu haben. Unten im Sand spielen die weltbesten Beachvolleyballerinnen. Und dahinter ist tatsächlich der Eiffelturm. Das war ja nicht nur da. Also ich war zum ersten Mal in der Schwimmhalle. Das war vermutlich das spektakulärste von diesen ganzen Spielen, finde ich. Also ich würde jedem empfehlen, falls man mal zu den Sommerspielen kommt und irgendwie sich überlegt, wofür soll ich mir Tickets holen? Ich würd mir auf jeden Fall für eine Schwimmsession Tickets checken. Das ist Weltklasse. Auch im Leichtathletikstadion habe ich auch noch nie so erlebt, dass da 70.000 Leute und zwar bei jeder Session eigentlich mitfiebern. Die Stimmung war schon richtig, richtig cool. Es war ein richtig cooles Sportfest. Auch diese spektakulären Eröffnungs- und Schlusszeremonien, ja auch bei den Paralympics. Also das war unvergesslich. Nicht nur für Sportler und Sportlerinnen ist das ein Highlight. Das muss ich schon sagen, auch für Sportjournalisten. Das ist das Größte, was es gibt. Das ist auch die größte Herausforderung. Es war wieder sehr lehrreich auch. Glaube, ich war ganz gut vorbereitet und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht auch. Also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und nicht nur an die Arbeit denkt. Aber es ist halt schon rund um die Uhr auf jeden Fall auch ja, positiver Stress, aber es war richtig, richtig cool. Und Paris ist, glaube ich, eine perfekte Stadt dafür, kurze Wege. Also das war exzellent. Das wird in LA in 4 Jahren sicher ganz anders sein. Da hast lange Wege bis zu zwischen den einzelnen Venues. Das war sehr kompakt in Paris. Das war unglaublich. Und ja, du bist ja auch, Tobias, Frankophon, ja, magst Frankreich, sprichst Französisch. Das hätte dir sicher auch getaugt. Das war überragend, ja.
Umso glücklicher war ich, dass wir jetzt ja 2030, aller Voraussicht nach, es gibt noch leichte Irritationen zwecks Finanzierung, aber die französischen Alpen werden wohl Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2030 sein.
Genau.
Und jetzt habe ich doch den Übergang
Ja.
zurückgedreht und ihn hingelegt.
Perfekt.
Gut, oder?
Ja,
Und
sehr gut, sehr gut.
2026 haben wir natürlich noch Mailand und Cortina. Und auch der Vollständigkeit halber, wir sind natürlich ein Podcast, der sich mit einem Wintersport beschäftigt. 2034 geht es dann zurück nach Salt Lake City, wo wir schon 2002 waren. Das sind die Updates, was Olympia angeht. Und jetzt sind wir im Wintersport und jetzt können wir endlich loslegen, oder?
Genau, und 2030 wird ein gewisser Lukas Broughton genau 30 Jahre alt sein. Also das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und damit sind wir beim ersten Thema, das wir besprechen wollen. Es gibt ein paar Comebacks, über die wir reden müssen. Lukas Broughton kehrt zurück in einem ja, auf jeden Fall einem Privatteam, in einem neu aufgestellten Team für den brasilianischen Verband. Das war ja immer auch so ein Beisatz, wo wir auch über den Rücktritt geredet haben von Lukas Broughton. Er hat sich immer gezeigt im vergangenen Winter, auch bei zum Beispiel in Kitzbühel war er recht präsent, und es gab dann immer schon im Laufe des vergangenen Winters Gerüchte und Spekulationen, dass er doch recht bald wieder zurückkehren könnte. Erik, was machst du aus diesem Comeback? Was traust du ihm vielleicht auch zu, Lukas Broughton? Was können wir von ihm erwarten?
Ja, es ist ein bisschen, Lukas, wie du sagst, ein Comeback mit Ansage, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass vor einem Jahr niemand wirklich gedacht hat, dass wir Lukas Prater nie mehr in ein Weltcuprennen sehen würden. Er hat natürlich Probleme mit der norwegischen Föderation gehabt, was eigentlich sein Hauptgrund war, damals Schluss zu machen. Ist aber, seit er, wie du auch zu Recht sagst, eigentlich nie aus dem Weltcup wirklich verschwunden gewesen, weil er sich überall auch wieder gezeigt hat, weil er auch mit Atomic, sein Ausrüster, nach wie vor extremst eng zusammengearbeitet hat, auch in der Skientwicklung einfach normal weitergemacht hat, als werde er Rennen normal weitergefahren sein. Also in dem Sinne, ja, ist es ein Comeback, aber ein bisschen anderes Comeback als über die wir ein bisschen später noch reden werden, glaube ich. Ja, wie du sagst, mit einem Privatteam, gut, beim brasilianischen Verband wird es sonst natürlich die normale Coach- und Trainingsbedingungen nicht so vorfinden, wie er das in Norwegen gehabt hat. Also ein Privatteam musste natürlich haben. Das ist mit der Hilfe von seinem wichtigsten Sponsor Red Bull natürlich auch überhaupt kein Problem, so ein Team zusammenzusetzen. Da sind übrigens auch ein paar Namen dabei, die vorher auch bei einem gewissen Marcel Hirsch schon mitgearbeitet haben, als der damals noch Ski gefahren ist. Also es ist ein starkes Team, was er dann letztendlich kann. Ja, das größte Problem wird sein natürlich, dass er seinen Startplatz so schnell wie möglich verbessern werden muss. Er darf ja nicht mehr in der Spitzengruppe starten, logischerweise, nachdem man jahrelang keine Punkte gesammelt hat. Also das wird interessant zu sehen. Die Dichte, vor allem in den technischen Bewerben, ist, glaube ich, so hoch, dass es gar nicht so einfach ist oder so selbstständig ist, dass man da sehr schnell vorankommt. Da braucht es schon ein paar ordentliche Ergebnisse. Ich traue mir das auf jeden Fall zu, weil er natürlich ein Talent kann man ihn nicht mehr nennen. Das Stadium ist natürlich schon längst vorbei. Ein Großer des Skisports würde ich ihn schon nennen wollen. Also er kann das sicher schaffen, aber so leicht, wie vielleicht manche glauben, dass er dann gleich wieder da vorne an der Spitze mitfährt, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber dass wir ihn dann im Laufe der Saison und spätestens dann nächste Saison, wenn auch Olympia ansteht, dass er wieder voll vorne mit dabei ist, daran zweifle ich eigentlich nicht.
Sehr gut. Ja, du sprichst an Mike Pircher, ehemaliger Hirscher Coach und jetzt auch einige Jahre im ÖSV eben tätig. Den hat sich Broughton quasi in sein Privatteam geholt. Ja. Und wir waren ja bei diesem Atomic Media Day, Erik, und plötzlich hat sich da Charlie Raposo als Presseattaché quasi von Lukas Broughton vorgestellt bei allen Journalisten. Also der hat jetzt da ins Team Broughton auch gewechselt und ist dafür die Vermarktung dieses ganzen Teams auch zuständig. Ja, ganz interessant. Und wie du sagst, ja, ist ein gutes Netzwerk, auch wenn man mit Red Bull zu tun hat, dass man sich da Experten zur Seite holt. Ja. Genau, ja. 10 Jahre, nein, 11 Jahre sogar älter als Broughton ist Marcel Hirscher. Und er kehrt zurück 5 Jahre, nachdem er seinen Rücktritt verkündet hat. Tobias, wo warst du, als du vom Marcel Hirscher Comeback erfahren hast?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich
Ich
weiß,
auch nicht, ja.
dass wir damals unsere kleine feine Sendung hier gestartet haben in der Zeit nach Marcel Hirscher. Ja, und ich dachte immer, eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil Lukas, wir haben ja hier auch immer wieder unsere kleinen Spitzen gegeneinander gesetzt, wenn mal ein Österreicher oben stand oder mal ein Deutscher ein Rennen gewonnen hatte. Und dann dachte ich, genialer Zeitpunkt. Jetzt ist der Sieggarant aus Österreich weg. Das nimmt den Lukas ein bisschen den Wind aus den Segeln. Dass wir hier nochmal über einen aktiven Marcel Hirscher in unserer Sendung sprechen, habe ich natürlich für nicht möglich gehalten. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, dass das extrem überraschend kam. Wo war ich? Ich meine, das war ja auch wieder so, wurde wieder ja so häppchenweise serviert, die ersten Gerüchte bis dann wirklich zur Bestätigung. Ja, ich glaube, dich interessiert mehr, was ich davon halte, als der Ort, an dem
Bitte.
ich war. Kannst ja selbst nicht mehr zuordnen. Ich tue mich wahnsinnig schwer, das Ganze einzuschätzen. Ist es tatsächlich rein sportlich motiviert? Ist es so, dass er mit der Entwicklung von Van Dier Racing Red Bull die eigene Skimarke, dass er sich das anders erhofft und anders vorgestellt hatte und das Ganze vielleicht eher aus dem Bereich Marketing zu sehen ist. Ich meine, die Auftritte auf der Piste werden es uns zeigen. Ich bin immer skeptisch gewesen, bleibe es auch, will ihm das natürlich nicht absprechen. Es ist seine Entscheidung. Ja? Wenn er sagt, er hat Lust darauf, wer bin ich, ihm das verbieten zu wollen? No way. Darf er tun. Es ist aber natürlich so, er hat schon, finde ich, was zu verlieren. Also er muss ja eigentlich auf einem wirklich guten Level sein, um überhaupt wieder zurückzukommen. Weil wenn er jetzt da, was dann da jetzt auch kolportiert wird und die Rückschläge gesundheitlich, er sei 4 Sekunden zurück. Also bei aller Liebe, wenn das der Leistungsstand wäre, dass er 4 Sekunden hinter der Spitze zurückliegen würde, dann soll er es bitte sein lassen, weil dann reißt er sich ein Denkmal so ein bisschen ein. Ja, wir werden die Antwort, denke ich, irgendwann bekommen und sehen. Ich bin skeptisch. Wäre natürlich eine Sensation, wenn er wieder vorne mitfahren könnte, würde. Dann, okay, revidiere ich hier alles. Aber ich bin, ehrlich gesagt, Stand heute, 21.10., noch kein Fan dieses Unterfangens, dieses Unternehmens. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber ja, es ist so ein bisschen, okay, wir sprechen nachher noch über eine mögliche Comebackerin. Da gehe ich nochmal auch in eine andere Richtung, was mich da tatsächlich eher stört. Bei ihm, okay, er ist natürlich mit seinem Projekt, mit Van Dier auch immer sehr nah dran gewesen. Er ist dran geblieben, es reizt ihn. Wir haben eine WM in Österreich. Er wird zwar nicht für Österreich fahren, aber das kommt schon auch noch mit dazu. Alles ein bisschen undurchsichtig, wie ich finde. Und ich freue mich auf die ersten Rennen. Ich glaube nicht, dass Sölden uns da Antworten gibt. Ist ja, glaube ich, auch noch nicht klar, ob er überhaupt fährt. Also wenn sich da jetzt nichts getan hat in den letzten Stunden, ist das immer noch unsicher. Und deswegen lassen wir die Saison mal ein bisschen so ins Land ziehen. Ich finde es gut, dass wir reden nachher auch über den Kalender, dass wir dieses Jahr die ersten Herren-Slaloms sehr, sehr früh sehen, verhältnismäßig. Mhm. Weil da denke ich schon, dass wir dann mit den Rennen, die da eher kommen, dass wir da Antworten kriegen. Ich bin skeptisch und hätte gern eure Einschätzung, ob ihr nachempfinden könnt, was ich darüber denke.
Ich habe jetzt bei deinen Ausführungen ans Tennis denken müssen. Wenn ich mir anschaue, wie ein Rafael Nadal jetzt vor ein paar Tagen in Saudi-Arabien bei diesem ihren Schaukampf aufgeschlagen hat, wo man wirklich ganz merklich gesehen hat, da geht gar nichts mehr, da kann nicht mehr aufschlagen zum Beispiel. Ich beobachte den Dominic Thiem sehr genau bei seiner mittlerweile 6-monatigen Abschiedstour, die jetzt in dieser Woche wirklich endgültig sein Ende findet. Auch da es tut schon weh beim Zuschauen. Ich hoffe, so wie du eigentlich gesagt hast, ich hoffe, dass Hirscher auch wirklich sportlich bereit dazu ist und sich nicht da jetzt ja auf die Piste stellt und dann das wirklich auch mit freiem Auge irgendwie zu erkennen ist, dass der nicht mehr zur Weltklasse zählt. Und ja, natürlich, seine Latte, die er sich gelegt hat, ist irre hoch mit seinen 8 Gesamtweltcup-Siegen. Möglich gemacht hat es natürlich auch oder geholfen hat, dass die FIS ein paar Tage oder Wochen, nachdem Hirscher sein Comeback angekündigt hat, eine Wildcard-Regel eingeführt hat, die erlaubt, ehemaligen Gesamtweltcup-Siegern sowie auch Kugelgewinnern in einzelnen Disziplinen und Olympia- und Weltmeisterschaftssiegern ein Comeback im Weltcup mit der Startnummer 31. Gut, wenn es 500 Punkte Fahrer gibt, dann sind die noch davor dran und dann kommen die Wildcards. Aber eigentlich hätte sich Hirscher ja ein paar FIS-Punkte schnappen müssen, ist deswegen auch nach Neuseeland gereist, um dort ein paar Rennen zu fahren. Dann kam diese Wildcard-Meldung, da war die Reise nach Neuseeland eigentlich schon fix und fertig geplant. Dann ist er draufgekommen, ich muss da gar keine Rennen fahren. Die sind dann auch teilweise abgesagt worden, aber der hat dann eben keine Renneinsätze gezeigt. Und nur ein paar Schneetage gesammelt in Neuseeland. Ja, also diese Wildcard gibt es jetzt und das ist vielleicht noch ein Ansporn für andere, aber bleiben wir noch bei Marcel Hirscher. Genau.
Weil du gerade, bevor wir dich gleich hören, Eric, als Niederländer natürlich auch eine spannende Geschichte, wie das dort wahrgenommen wird, aber weil du jetzt Vergleiche auch schon gezogen hattest. Ihr erinnert euch sicher, als Michael Schumacher in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Mhm. Da reden wir ja von einer ähnlichen Dimension. Der vermeintlich größte aller Zeiten hört auf und kommt dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Auch damals hat er längst nicht an das Niveau anknüpfen können, wie zu seinen Hochphasen bei Ferrari. Klar, die Formel 1 ist natürlich anders strukturiert, anders aufgebaut. Die Abhängigkeit von einem entsprechend guten Auto ist höher. Aber, und da will ich vielleicht so eine kleine Brücke schlagen, die Erfolge, die Schumacher kehrt dann zurück, kommt ins Mercedes-Werksteam. Es läuft so ein bisschen schleppend, aber er geht dann weg und aufbauend darauf haben sie eine Ära geprägt in der Formel 1. Und viele sagen auch, dass er mit seiner Expertise, auch mit seiner Detailversessenheit, was Fahrzeuge angeht, dann den Grundstein gelegt hat, den später Lewis Hamilton und Nico Rosberg entsprechend umsetzen konnten, ummünzen konnten in Erfolge. Und das assoziiert bei mir im Kopf, vielleicht will sich Hirscher tatsächlich mit dieser Idee von Deere Racing, seine Skimarke, sein großes Projekt, dass er da wirklich reingeht und sagt, ich will mir das jetzt wirklich mal aus aktiver Perspektive anschauen, weil näher ran kommst du ja nicht. Und da im Endeffekt vielleicht so zu justieren, um dann den Weg zu bereiten für die Zukunft. Die Zukunft gehört ihm nicht mehr, dafür ist er zu alt. Aber dass wir hier vielleicht im weiteren Sinne eventuell Parallelen sehen, dass er sagt, ich bin mit der Entwicklung so noch nicht zufrieden. Ich meine, er hat mit Henrik Christoffersen einen Weltklassefahrer und noch haben wir die Früchte nicht ernten
Sehr
können.
gut, ja,
Ja,
hast du ihn schon
er ist
unterbracht. Sehr
einmal
gut,
wie ich schon
ja.
untergebracht. Worauf ich hinaus will, dass es ihm, denke ich, schon auch darum geht, dieses Projekt jetzt da die nächste Stufe im Endeffekt zu zünden. Und wenn er selbst Hand anlegen muss, dann ist es jetzt so. Und vielleicht könnte das ein Schlüssel sein, auch für die Marke in Zukunft dann entsprechend Erfolge einzufahren. Das ist mir eben dieser Vergleich dann mit Schumacher so ein bisschen eingefallen. Ich denke, da gibt es Parallelen an manchen Punkten, obwohl wir von unterschiedlichen Sportarten natürlich reden.
Gut,
Und
guter Gedanke, ja. Na, also ein möglicher Start einer Van Dier Dynasty im
naja,
Skiweltcup, sehr
naja.
cool. Ja. Natürlich noch sehr weit weg, aber warum nicht? Ja, ja, Erik. Also dieses Hirscher-Comeback. Marcel Hirscher hat dann auch eine Pressekonferenz in den Niederlanden gegeben. Das war sozusagen wirklich der offizielle Kick-off, wo er sich vorgestellt hat, wo er sein Projekt, Herzensprojekt, wie er es nennt, präsentiert hat. Wie hast du es wahrgenommen? Hast du darüber auch berichten dürfen? Berichten können oder hast du es genauer beobachtet, nehme ich an. Und du hast vor allem auch den Beginn dieser Pressekonferenz verstanden, im Gegensatz zum Tobias und zu mir.
Ja, auf jeden Fall. Muss ich kurz erzählen, vor mittlerweile 8 oder 9 Jahren mal für ein niederländisches Magazin eine große Feature-Geschichte mit Marcel geschrieben und habe ihn damals auch gebeten, ob wir das Interview auf Niederländisch führen konnten. Aber das wollte er dann nicht. Wir haben kurz niederländisch geredet, weil er dann zeigen wollte, dass es eh kann. Es kann auch ganz gut. Sogar mit ein bisschen einem Lokalakzent, wie das in Den Haag, die Umgebung, wo seine Mutter ja herkommt, gesprochen wird. Das hat er schon drauf. Aber er hat gesagt, er verwendet die Sprache zu wenig, damit er sich da wirklich aussagekräftig darin, dass es genau auf den Punkt bringen kann, was er jetzt sagen will. Das tut er dann doch lieber auf Deutsch. Ja, die Pressekonferenz, ja sicher. Es hat schon was bewegt in den Niederlanden. Schon seine Rückkehrankündigung im April, das hat wirklich für Schlagzeilen gesorgt. Das war auf NOS, das ist eigentlich der niederländische öffentliche Rundfunk, also quasi der ORF in den Niederlanden, war das in dem Moment sogar die wichtigste Meldung mit großem Foto auf ihrer Homepage, als das wichtigste News in dem Moment. Und das ist schon besonders, weil der alpine Skisport in Holland zwar groß ist in dem Sinne, dass der niederländische Skiverband auffällig viele Mitglieder hat, aber wenn es geht um Leistungssport, ist das natürlich eher gering. Das sind ja Hobbyfahrer, die im Winter 1 oder 2 Wochen nach Frankreich, in die Schweiz oder nach Österreich kommen zum Skifahren. Da ist der Sport groß, wenn es um Leistungssport oder gar um Weltcup geht, ist es nicht so groß. Das wird auch in den Medien natürlich dementsprechend so reflektiert. Es gibt eine Zeitung, die Telegraph, das ist die größte Zeitung, ein bisschen ähnlich wie die Krone-Zeitung in Österreich, kann man es vergleichen. Vielleicht ein bisschen wie die Bild-Zeitung in Deutschland, Tobias. Die haben noch regelmäßig Meldungen aus dem Ski-Weltcup gehabt, auch wo Marcel Hirscher dann natürlich immer betont, dass er ja eine niederländische Mutter hat und dass es deswegen extra besonders ist, dass er so gut fährt. Aber sonst hat der Sport auch im Fernsehen eigentlich einen relativ niedrigen Stellenwert, weil, sagen wir ehrlich, wenn es um Wintersport geht und um die Niederlande. Dann geht es ja um den Eisschnelllauf und alle anderen Sportarten, die müssen sich da ganz weit hinten anstellen. Aber jetzt, es hat schon was bewegt. Ich habe auch gesehen, dass der Volkskrant, das ist natürlich eine der größte Zeitungen in Niederlande, vergleichbar mit Standard in Österreich. Die haben auch eine große Analyse geschrieben von, was kann eigentlich der Auftritt von Hirscher jetzt bedeuten auch für Skifahren in den Niederlanden. Also ganz ernsthaft erwarten sie jetzt Mitgliederzuwachs und solche Sachen. Und die Geschichte ist von Volkskrant auch natürlich auf Social Media verbreitet worden. Und wenn du dann siehst, wie die Leute darauf reagieren, dann ist es eigentlich schon wieder traurig, so von Rudolf ist Hirscher, es ist eher ein Österreicher, was interessiert uns den? Also das hat mich schon gewundert, dass die Reaktionen da eher sehr ablehnend waren. Vielleicht sind es da auch teilweise Trollen unterwegs, muss man daraus jetzt auch nicht schließen, dass das jetzt die Meinung der Niederländer ist über Marcel Hirscher. Tatsache ist schon, dass das ein Comeback natürlich was bewegt hat. Pressekonferenz auch in den Niederlanden, wo sehr viel niederländische Presse auch anwesend war. Das hat sicher was bewegt. Na, jetzt geht es darum natürlich, jetzt muss er liefern. Und das ist ein bisschen, was Tobias angesprochen hat. Ja, jetzt ist ein bisschen abwarten, was wird jetzt wirklich auf den Pisten geschehen. Da ist meine Einschätzung auch eher noch abwartend. Für Sölden sowieso. Ich fürchte, dass wir den guten Marcel dann noch nicht an den Start sehen werden. Ich glaube, dass er das Letzte ist, dass er, glaube ich, am Freitag bekannt geben wird, ob er am Sonntag startet, weil er noch ein paar Trainingstage einlegen will und eben noch kein Rennen gefahren ist, weil die geplanten Rennen, wie du gesagt hast, in Neuseeland auch wetterungsbedingt abgesagt wurden und er sie auch nicht mehr für die Fixpunkte notwendig hatte. Ja, es ist ein großes Fragezeichen für mich, wie sich das herauskristallisiert. Eins weiß ich aber sicher, wir werden nicht einen Marcel Hirscher sehen, der dann seinen ersten Lauf 5 Sekunden hinter den Topläufern beendet, weil wenn das sein Niveau wäre, dann wird der Marcel nicht an den Start gehen, weil das weiß er natürlich vorher auch. Er hat ein gutes Umfeld um sich herum und vielleicht braucht er das auch gar nicht, aber spätestens die wird ihn sagen, Marcel, vielleicht sollen wir das nochmal kurz anschauen, bevor wir uns an der großen Weltöffentlichkeit zeigen und zeigen eben, dass du irgendwie das Level von damals nicht mehr hast. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gern im Positiven überraschen. Ich habe übrigens gelesen, dass Hermann Mayer letztens ich glaube, im Kurier wirklich auf die andere Schiene gefahren ist und gesagt hat, na ja, wenn der Marcel zurückkommt, der wird gleich wieder zum Seriensieger und könnte sogar noch die Herrenbestmarke von Ingemar Stenmark verbessern hat. Dafür kann ich jetzt meine Hand ins Feuer legen. Das wird garantiert nicht passieren. Aber gut, wie weit es reicht, wir werden sehen. Ich bin auch eher noch skeptisch, aber gut, Marcel hat uns in seiner extremst erfolgreichen Karriere schon sehr oft im Positiven überrascht. Also das lasse ich auch gern nochmal so geschehen.
Okay, ich habe gelernt von Erik, Petra Schröcksnadel kommentiert auf Facebook unter Volkskrant-Artikeln und schreibt dort, dass das ein Österreicher ist. Nein, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Macht er nicht. Ich habe von Lukas Broten auch noch ein bisschen mitgenommen aus diesem Medientag da vor 10 Tagen. Der hat eigentlich in Brasilien, hat er auch Medientermine gehabt und er hat erzählt, er hat da ein bisschen auch erklären müssen, was der Skisport ist. Also ein bisschen, also die Fragen auch von Journalisten, die waren natürlich sehr, sehr anders, als sie in Europa gestellt werden. Das ist wahrscheinlich beim Marcel Hirscher und in den Niederlanden, Erik, nicht der Fall gewesen, oder? Also meine Frage ist auch, schaut man in den Niederlanden den Skiweltcup? Gibt's da überhaupt Übertragungen?
Ja, das ist ein guter Punkt, dass ich noch in den Niederlanden war, aber das ist schon vor 2 Jahrzehnten, war das eigentlich fast unmöglich. Dann hatte ich schon das deutsche Fernsehen anschalten müssen, damit du Skifahren schauen konntest. Mittlerweile ist es so natürlich, dass Eurosport den alpinen Ski-Weltcup live überträgt und auch in den Niederlanden das macht, mit niederländischen Kommentatoren sogar. Also in dem Sinne können die Leute, die es sehen wollen, haben auch tatsächlich die Möglichkeit. Und ein paar von den großen Rennen, so wie Wengen, die Abfahrt, und Kitzbühel, die werden auch sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Also die Highlights gibt es. Und natürlich zu Olympischen Spielen, aber das ist dann ein bisschen der Ausnahmezustand, weil dann sieht man auch sogar Curling plötzlich live im niederländischen Fernsehen. Also dann können plötzlich alle Sportarten gezeigt werden. Generell im Weltcup, es ist eigentlich eher, man sieht am Sonntagabend gibt es so eine Sportsendung mit Zusammenfassungen von was an dem Wochenende alles passiert ist. Da kommen schon die Kurzclips, eine halbe Minute oder jetzt hat der gewonnen, jetzt hat der gewonnen, das schon. Aber so für Live-Übertragungen, dass du dir den ganzen Sonntagvormittag dahin sitzt, dich da hinsetzen kannst vom Fernseher und das anschauen, das ist, da musst du schon Eurosport einschalten. Das hat es früher nicht gegeben, aber mittlerweile eben schon.
Okay, sehr gut. Ja, einen letzten Gedanken noch zu diesem Marcel Hirscher Blog. Was du jetzt unterschlagen hast, Erik, ist, dass Hermann Mayer auch gesagt hat, ich glaube, das Ganze nervt den einen oder anderen schon ein bisschen, diese Hirscher Geschichte. Und ich erlaube mir jetzt zu sagen, ich glaube, Hermann Mayer zählt zu diesen Leuten, die es ein bisschen nervt schon, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja, aber genau, auch interessant, dass der eigentlich recht bullisch ist, was den Ausblick auf Hirscher betrifft. Ja, wir sind
Und ich
gespannt,
glaube,
wir schauen uns das an.
Entschuldigung, dem Manu Feller reicht es, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja,
Vor ein paar
ja.
Jahren, als Marcel zurückgetreeten ist, hat Feller natürlich immer die Frage beantworten müssen, ah, wie muss das jetzt weiter mit dem Technikteam und wer muss jetzt die Siegen einfahren? Jetzt hat er den Slalom im Weltcup gewonnen, jetzt kriegt er alle Fragen, ja, jetzt kommt der Hirsche zurück, was erwartest du? Ich kann mir vorstellen, dass es ihm auch in dem Sinne ein bisschen reicht.
Ein absoluter Pro-Tipp für Anfänger im Sportjournalismus, wenn du Manuel Feller triffst, einfach die erste Frage über Marcel Hirscher stellen, dann hast du schon gewonnen und dann ist es ein gutes Gespräch sicher. Nein, nein. Ja, sehr gut. Also Marcel Hirscher, der meint das wirklich ernst. Bei wie im anderen sind wir uns noch gar nicht so sicher. Es gibt Gerüchte, dass sogar Lindsay Vonn mit fast 40 Jahren, nein, sie ist jetzt mittlerweile 40 Jahre, glaube ich, schon, vielleicht wirklich zurückkehrt. Sie soll als Vorläuferin in Beaver Creek dort fahren, nämlich die Speedläuferinnen, die ersten Speedrennen in dieser neuen Saison. Sie soll dort als Vorläuferin vielleicht an den Start gehen, hat in Sölden trainiert, auch mit wirklich einem ernsthaften Team, so hört man, also wirklich mit vom Ausrüster Head auch wirklich ein paar Fachleute zur Seite gestellt. Bevor ich den Tobias zu seiner Meinung dazu befrage, auch an dich, Erik, weil du ja auch Lindsay Vonn sicher einige Jahre begleitet hast, auch für EP, ist das realistisch? Was ist da dran?
Ich glaube leider nein, sag mal so. Es stimmt
Leider nein, ja.
natürlich, dass sie vorhat, in Beaver Creek als Vorläuferin an den Start zu gehen. In dem Sinne wird sie in den Weltcup zurückkehren. Dass Lindsay Vonn sich ernsthaft ein Renncomeback überlegt, das glaube ich eher nicht. Ich muss ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt ich selber nicht mehr dazu. Wir haben es natürlich auch bei der Pressekonferenz letzte Woche gefragt. Ich habe es auch mit der Michaela Schifrin drüber geredet und die Michaela war auf Recht sehr überrascht und hat es auch erst von den ersten Medienberichten erfahren. Ich glaube nicht, dass sie da mehr weiß. Und wenn es jetzt wirklich ein ernsthaftes Renn-Comeback-Vorbereitung wäre, ich glaube, da hätte man schon, dass es andere Kanälen auch etwas dazu erfahren. Aber auch hier gilt, ich lasse mich gern positiv überraschen, aber gut, ich glaube, Tobias hat schon ein bisschen angekündigt, dass er dazu auch noch was sagen möchte. Also
Okay, wir
vielleicht
lernen,
überlasse ich das lieber
ja.
ihm.
Wir lernen aber, dass Michaela Schifrin und Lindsay Vonn nicht täglich WhatsApp schreiben, nach wie vor nicht. Und sie hat auch nicht mehr gewusst. Ja, Tobias, was machst du aus diesen Meldungen? Lindsay Vonn, vielleicht kehrt sie zurück.
Bitte nicht. Bitte nicht. Verlass jetzt ein bisschen den journalistisch objektiven Weg. Diese Frau lässt mich wirklich rätselratend zurück. Was soll hier denn bitte Grund und Motivation sein? Sie hat vor kurzem sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen. Sie ist 40 Jahre alt. Warum? Sie hat alles gewonnen, was sie gewinnen kann. Warum muss sie jetzt ihre Gesundheit so aufs Spiel setzen und so ein Risiko eingehen, um mit 40 Jahren mit einem künstlichen Knie hier nochmal Rennen zu bestreiten, die sie alle schon gewonnen hat? Wo steckt dahinter die Motivation? Das ist für mich, klar, wie gesagt, auch bei ihr ist es ihre Entscheidung, wenn sie das will. Ich kann und ich habe sicher nicht das Anrecht, das zu verbieten. Aber für mich ist es eine brutale Inszenierung und ist so ein bisschen einhergehend mit dem, was ich so, wenn ich sehe und beobachte, wie sie sich auch präsentiert in der Öffentlichkeit. Ich ärgere mich einfach, dass sie offenbar nichts gefunden hat, was sie ausfüllt nach dem Ende ihrer Karriere. Dann ist sie bei der Gala hier auf dem roten Teppich da und jetzt scheint irgendwie ihr langweilig zu sein und jetzt heißt es gut, okay, ich will jetzt zeigen, dass man auch mit einem künstlichen Kniegelenk wieder alpinen Skiweltcup fahren kann. Okay, wenn das gelingen sollte, wäre das natürlich auch ein Zeichen, wie weit die Medizin fortgeschritten ist. Aber sorry, braucht es das? Also, ich weiß es nicht. Warum steckt sie die Energie nicht einfach in andere Dinge? Sie könnte Talente trainieren, sie könnte andere Dinge im alpinen Weltcup machen. Aber mit 40 und einem künstlichen Knie auf die Strecke zurückzukehren, für mich hat es unheimlich viel Showcharakter, weil auch das, was ihr beide jetzt schon gesagt habt, was soll jetzt auch dieses Rumgetue? Ich bin jetzt erstmal Vorläuferin in Beaver Creek und wenn das klappt und das gut ist, dann komme ich vielleicht wieder zurück. Wenn sie ein Comeback machen will, dann soll sie sagen, okay, ich mache ein Comeback. Punkt aus. Aber das ist für mich alles wieder, ich brauche eine Bühne und muss mich hier präsentieren und ach, der Hirsche kommt zurück. Ja, das könnte doch für mich auch was sein. Mal schauen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich will es mir auch nicht vorstellen und mir ist auch das in den Mittelpunkt reingehen und so weiter, boah, gefällt mir nicht. Wie gesagt, es ist ihre Entscheidung und wenn sie das tatsächlich schaffen sollte, dann ziehe ich jeden Hut und wie gesagt, das ist jetzt meine Gedanken dazu sind jetzt nicht objektiv sportjournalistisch fundiert. Aber da geht's jetzt um meine eigenen Eindrücke, was ich fühle, wenn ich das alles sehe. Und dann denke ich mir immer, ach Mensch, Lindsay, deine Zeit ist doch vorbei. Lass es doch sein. Du bist 40, hast ein künstliches Kniegelenk. Und du bist Speedfahrerin. Das ist doch, also, wie leichtfertig kann man im Endeffekt die Gesundheit aufs Spiel setzen? Denk mir, Mensch, such dir doch irgendwas, was dich ausfüllt. Und lass uns ihn, ich höre jetzt auf, sonst... Ja,
ich glaube, das ist ihr sehr wohl bewusst und deswegen wird es auch nie zu diesem Comeback kommen. Und ich glaube auch, ja, natürlich.
Also, ja, aber was soll's da, was soll das dann?
Was soll denkt, das, dass der Hirscher zurückkommt? Also das ist schon, da ist es noch irgendwie ein bisschen mehr vorstellbar, dass der tatsächlich in die Punkteränge fährt, dass der nicht voll ablust. Ich glaube einfach, Lindsay Vonn wird extrem happy sein, dass sie ziemlich schmerzfrei leben kann, weil sie hat ja, die ist ja genau deswegen zurückgetreten und hat auch gesagt, sie geht davon aus, dass das nicht mehr gut wird, aber hofft irgendwie auf die Medizin, dass da Lösungen gibt in Zukunft, dass meine Knie wieder halbwegs in Ordnung sind für den Alltag. Ich glaube, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die überrascht ist vom positiven Gefühl jetzt, dass das so gut sich ergeben hat. Und dass sie da mal, das habe ich ja auch zum Beispiel von einer Tina Maase schon mal gehört, das Coolste ist eigentlich so eine wirklich abgesteckte, fertig präparierte Piste zu haben, wo kein anderer fährt und dass sie das dann einmal halt als Vorläuferin machen will, dieses Gefühl sucht. Das kann ich mir gut vorstellen und das steht ihr natürlich auch zu als Legende dieses Sports, der sie auch ist. Und ich glaube trotzdem nicht, dass sie diese Bühne mehr instrumentalisiert, als das andere Legenden des Sports tun. Sie ist natürlich sicher die most outgoing, die am extrovertiertesten ist wahrscheinlich von diesem Zirkus. Da gibt es ja auch sehr viele ruhige Gemüter im Skiweltcup. Aber ja, lassen wir sie doch einmal in Beaver Creek fahren. Das werden wir uns sicher dann auch anschauen. Ich wollte noch, genau, vielleicht auch noch zu Marcel Hirscher dazu. Irgendwie hat es für mich auch ein bisschen die Romantik verloren. Das wäre ja eine coolere Art der Geschichte gewesen. Hirscher muss sich bei FIS-Rennen noch hocharbeiten, dass er wirklich wieder sich den Weltcup verdienen darf, auch diesen Start im Weltcup. Dass das jetzt ein bisschen wegfällt, finde ich, da geht ein bisschen Romantik verloren auch dadurch und ich glaube, da redet man ja bei der Vonn gar nicht davon, dass die ernsthaft zurückkehrt. Es ist eine nette Geschichte und wenn doch und sie dann wirklich mit einem Knie aus Titan ein Rennen gewinnt, das ist die verrückteste Geschichte überhaupt, würde ich meinen. Ja. Also schauen wir uns an, wie sie in Beaver Creek dann wirklich geht, sollte sie wirklich dort fahren und Hören wir uns auch an, was sie dort zu sagen hat. Der Tobias hört vielleicht ein bisschen weg, um seine mentale Gesundheit zu
Ja.
schützen. Ja.
Ja. Weißt du, wenn wirklich nicht der Plan dahinter steht, zurückzukommen, was soll das dann hier alles? Über was reden wir denn dann? Dann sollst du es doch sagen. Dann sollst du sagen, hey, ich mache hier Vorläufe und will sehen und will zeigen, dass man mit dem Titanenknie, wie du es nennst, so, dass sowas auch möglich ist. Aber dann räum doch die Geschichte vom Tisch. Aber nein, die lassen wir natürlich stehen, weil jetzt gibt es natürlich wieder Anfragen, jetzt gibt es wieder die große Bühne.
Genau,
und Madame steht wieder im Mittelpunkt. Und jetzt, meine Pulsuhr meldet sich schon. Ich gebe jetzt ab an Eric, weil da kommen wir auf keinen grünen Punkt hier mehr.
Und der Hirscher soll sagen, ob er in Sölden fährt oder nicht und nicht sagen, schauen wir mal und ich sag's morgen und ich sag's übermorgen und am Freitag sage ich es dann wirklich, ob ich fahre oder nicht. Das ärgert mich viel mehr, glaube ich, als dich. Ja. Erik, hast du noch eine?
Der ist 5 Jahre jünger und hat kein künstliches Knie und ist Technikfahrer und ist mit seiner eigenen Skimarke seit über 2 Jahren da voll mit dabei und viel näher dran und läuft nicht in New York über den roten Teppich und hier Tralafitti und nee, ich gebe ab an Eric, sorry.
Schade eigentlich, dass Hirscher nicht am roten Teppich ist. Ja. Eric, hast du noch Gedanken zu Lindsay?
Ich habe sehr viele Gedanken zu Lindsay, aber wenn es um ein Comeback geht, ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich bin schon ein bisschen auch auf Tobias Linie. Ich seh, erstens sehe ich es nicht passieren und zweitens, ich habe vorher gesagt, leider nein, aber ich glaube, es ist irgendwie, es ist vielleicht auch besser, wenn das wenn das Comeback irgendwie nicht stattfindet und irgendwie eine Erinnerung, die man hat an wirklich einer der größten Läuferinnen, aber auch eine der größten Charaktere im Skizirkus über so lange Zeit, das muss man einfach würdigen und stehen lassen. Und es fügt wenig hinzu, wenn sie jetzt zurückkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Lindsay regelmäßig Kontakt gehabt, auch nach ihrem Rücktritt 2019 und irgendwie habe ich bei ihr oft das Gefühl, dass es ihr trotzdem sehr geschmerzt hat, dass sie hat rücktreten müssen. Sie hat immer das Gefühl gehabt, so wie sie es als Amerikanerin vielleicht sagen würde, dass eine viel unfinished business ist, dass sie eigentlich noch mehr hätte gewinnen können. Aber gut, ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich auch dann ja durch den Umständen dann doch, ja, es ist nun einmal so, dass sie akzeptiert hat, okay, Körper funktioniert nicht mehr, das war's dann, ich muss mich damit abfinden. Also dass jetzt die ganze Geschichte jetzt ziemlich hochgeschaukelt, auch von den Medien natürlich. Ja, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Und wie der Tobias zu Recht sagt, sie lässt es auch ein bisschen jetzt im Offenen stehen. Sie postet auch Fotos von, hey, jetzt bin ich wieder zurück am Berg, dort, wo ich mich am wohlsten fühle. Und irgendwie, ja, es ist alles ein bisschen zweideutig natürlich. Aber und trotzdem, man muss auch sagen, natürlich, wenn du wirklich auf den Weltcup-Piste als Vorläuferin an den Start gehst, dann musst du schon wieder trainiert haben. Du musst schon wieder scharfe Kante fahren und schon wieder, auch wenn sie dann nicht ans Limit gehen wird, trotzdem musst du, dass du so eine Piste heil runterkommst, musst du schon wieder trainiert haben. Also daraufhin wird sie sicher die nötigen Trainingseinheiten wieder einstreuen. Für ein richtiges Comeback, glaube ich, wird das alles nicht mehr reichen und besser so, glaube ich.
Ja, vor allem auf Ski, die 220 lang sind, die nimmt man dann doch nicht auch fürs übliche Hobby-Skifahren her, auch wenn das natürlich auf hohem Niveau ist bei Lindsay Vonn. Ja. Genau. Ja, kommen wir vielleicht zu wieder sportlich ernsthafteren Themen. Erik, wir wollen natürlich auch deine Expertise und deinen Kontakt, den du mit Michaela Schifrin hast, nutzen. Sie hat ja angekündigt, dass sie auf jeden Fall nicht bei Abfahrten fahren will in diesem Winter. Wie geht's Michaela Schifrin jetzt? Sie hatte eben diese Verletzung von dem Sturz in Cortina, ist dann zurückgekommen, hat auch nochmal 2 Slaloms gewonnen im Spätwinter der vergangenen Saison. Was hast du von ihr mitgenommen, wo du sie jetzt auch getroffen und sprechen hast können?
Ja, es geht ihr gut. Den Eindruck, den ich letztes Jahr schon hatte, hat sich eigentlich jetzt wieder bestätigt. Und das ist, dass die Verletzung von Alexander Amott-Kilde ihr mehr zugesetzt hat als ihre eigene Verletzung. Gut, sie hat natürlich das Knie ein bisschen lädiert, aber das war auch schon schnell klar, dass da nichts Bleibendes beschädigt ist und dass sie auch, gut, wie du gesagt hast, auch Ende der Saison schon wieder zurückgekehrt ist, nachdem sie ja im Jänner gestürzt war. Und sie hat normal ihr Training jetzt auch im Sommer absolvieren können, war 2-mal in Chile, hat dort auch gute Bedingungen vorgefunden. Also Trainingsmäßig sollte es eigentlich alles passen. Sie hat mit ihrem Team eben entschieden, dass sie die Abfahrten sowieso auslässt in dieser Saison. Das ist eigentlich die größte, der größte Lernmoment quasi, den sie vom letzten Jahr mitgenommen hat, weil da ist sie drauf gekommen, dass es irgendwie zu viel war, alle Disziplinen zu fahren. Sie hat selber das Gefühl gehabt, hey, der Super-G, der geht bei mir nicht so gut. Dann hat sie mehr Abfahrten trainiert, dann hat sie sogar auch eine Abfahrt gewonnen in St. Moritz, aber dann ist irgendwie, hat sie dann auf Super-G-Training umgestellt und dann hat sie eigentlich bis von St. Moritz bis dem Sturz in Cortina hat sie keine Abfahrt mehr trainiert. Und sie hat eigentlich gesagt, ich war eigentlich nicht gut genug vorbereitet für die Cortina-Abfahrt, hat sie jetzt auch zugegeben. Und sowas will sie natürlich gut vermeiden, dass es nochmal passiert. Also jetzt ist ganz klar die Linie, sogar mehr Speed fahren als vorher, aber nur Super-G, das kann man auch gezielt trainieren. Es fallen auch die verpflichtenden Trainingstage weg, wo du in die Abfahrt diesen Trainingsläufe fahren musst, dass du mitfahren darfst beim Rennen. Also für sie ist es alles ein bisschen leichter zu schedulen, leichter zu handeln. Also sie sagt, ja, ich fahre so gern Speed, das will ich absolut nicht aufgeben, aber dann halt voll fokussiert auf Super-G. Ja gut, für Slalom und Super-G gibt es eigentlich in dem Sinn nichts zu melden, dass wir, glaube ich, alles anders, dass wir sie da wieder regelmäßig am höchsten Stufe der Podest sehen werden, wäre, glaube ich, überraschend sein. Und die Frage ist dann auch eher, glaube ich, nicht ob, aber wann sie die Bestmarke von 100 Siege jetzt erreichen wird. 97 sind es momentan. Die Saison bei den Damen fängt ja mit 7 Technikrennen an. Also es würde mich nicht wundern, falls es dann, bevor es Mitte Dezember in Beaver Creek an die Speedrennen geht, dass sie diese Bestmarke schon geknackt haben könnte. Das könnte schon sein. Aber wie gesagt, die Verletzung von Kilda hat ihr schon sehr zugesetzt. Es war auch wirklich eine dramatisch schlimme Verletzung, muss man sagen. Kilda ist ja im Sommer auch noch ein paar Mal operiert worden, weil es dann Infektionen in seinem Schulterbereich gegeben hat, der vorher schon operiert war. Da waren wieder neue Angriffe notwendig. Das hat ihn wirklich wieder komplett zurückversetzt, weil damit auch Krafttraining unmöglich war. Also er muss wieder Krafttraining aufbauen, bevor er überhaupt an eine Rückkehr auf Schnee denken kann und dann eine Rückkehr ans kompetitive Skifahren. Also das wird noch eine sehr, sehr lange Geschichte werden mit Gilde. Und gut, das hat den beiden auch dazu veranlasst. Ich habe das ganz konkret gefragt, weil ich das schon gehört und gelesen habe. Ich sage, ist das jetzt wirklich so, dass ihr euch das überlegt habt? Ich sage, ja, das war wirklich so. Wir sind wirklich zusammengesessen und sie hat sich damals schlecht gefühlt und Alexander natürlich sowieso, dass sie gesagt haben, na, sollen wir es sich wirklich noch länger antun, soll es nicht gleich bleiben lassen. Und gut, im nächsten Moment war das dann auch wieder so, na, das ist ja, Blödsinn, machen wir nicht. Aber der Gedanke hat schon ernsthaft, ist schon ernsthaft durch beiden Köpfen gespielt, dass sie es einfach sein lassen. Ja, wenn das jetzt die Folge sein kann von einem Sturz, eben bei Alexander Armut Gilde, dann ja, das wollen sie jetzt auch nicht. Und es hat schon nachdenklich gemacht. Aber wie gesagt, die Zeit heilt auch ein bisschen die Wunden und sie ist voll motiviert, in die neue Saison einzusteigen und hofft natürlich, dass sie das irgendwann auch gemeinsam mit Gilde wieder weiterführen kann.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie es Alex Kilde eigentlich geht. Eben, da waren auch noch Infektionen, vor allem in der Schulter, dabei, die dann sogar erst aufgetreten sind. Also wenn du operiert wirst, wirst du natürlich in den Tagen danach, bis zu 4 Wochen danach noch genauer beobachtet, ob sich da irgendwelche Infektionen ergeben. Und eigentlich ist das bei Kilde erst aufgetreten zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich schon sagt, hey, du bist safe, da ist nichts, und dann ist diese Infektion nochmal gekommen. Also wirklich sehr kompliziert, dieser Sturz, dieser Folgenschwere von Wengen, der hat nach wie vor Auswirkungen. Wir können, glaube ich, wirklich nicht davon ausgehen, dass Kilde in diesem Winter Rennen bestreitet. Der muss mal wirklich schauen, dass er fit wird. Aber trotzdem im Vergleich zu, wo wir uns auch das letzte Mal gesehen und gehört haben, im Vergleich dazu halte ich ein Comeback von Kilde auf die Rennpisten für deutlich wahrscheinlicher als noch eben im März, wo das noch gar nicht so gut geklungen hat. Ja, genau. Tobias, hast du
Ja,
noch
es ist,
Anmerkungen? Ja, sorry, Erik, bitte.
Entschuldigung, kurz, weil wir reden jetzt vom Schulter. Anfangs war natürlich sein lädiertes Wadenbein das große Problem mit den wahnsinnigen Cuts, die wir alle auf seinem Instagram-Account haben anschauen dürfen. Aber das ist eigentlich kein Problem mehr. Es geht wirklich um die Schulter. Also Weil das war irgendwie, war das auch die Frage, wie das heilen würde, weil er natürlich das Bein sowieso mit aller Kraft auch für Skifahren brauchen würde. Aber das ist an sich nicht das Problem. Es geht wirklich um, ja gut, dass der Rest der Körper auch wieder mit funktioniert sozusagen.
Tobias, hast du noch Anmerkungen zu Schiffrin und Kilde, bevor wir auf ÖSV, DSV und Swiss Ski schauen?
Naja, also die Verlobung wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die ist ja auch in unserer Pause passiert. Und ja, du willst es jetzt hören. Ich habe es dir in einem Privatchat mal geschrieben. Also, ja, Michaela Schifrin und Alexander Ormond Kilde erinnern mich so ein bisschen an Taylor Swift und Travis Kelce. Und du wolltest es, Lukas, du kriegst es. Ich könnte mir Alexander Ormond Kilde als den Travis Kelce des Ski-Weltcups sehr gut vorstellen. Macht sich gut. Mir gefallen die zwei. Und das ist dann wieder die andere Perspektive, weil ich ja vorhin, ehrlich gesagt, so ein bisschen kritisch war. Dieses Nachdenkliche, das Reflektierte und dann jetzt auch zu sagen, ich gehe mal einen Step runter vom Gas, will da meine Gesundheit nicht riskieren, was Michaela Schifrin da jetzt macht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr umsichtig und ist eine sehr. Meist, sie suchen schon auch die Kameras, ja, aber ich finde, sie tun es auf eine sehr angenehme und gesunde Art und Weise, eine sehr authentische. Und deswegen, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie es vor allen Dingen bei ihm weitergeht. Ich glaube, zu ihr hat Eric natürlich alles gesagt und dass wir die 100 vor Weihnachten voll machen, bin ich voll mit dabei. Deswegen, ja. Du wolltest das mit Travis Kelce explizit von mir hören. Das habe ich jetzt irgendwie versucht, hier
Perfekt, danke
einzustreuen.
dir.
Und,
Ich freue
aber
mich,
ich
große Freude.
wollte noch sagen, für Norwegen, ich meine, gibt natürlich auch sehr, sehr gute andere norwegische Skifahrer, wie zum Beispiel Henrik Kristoffersen. Eric, jetzt bist du dran.
Ich würde noch ganz kurz einwerfen, wo wir jetzt über Travis Kelce und Taylor Swift reden. Ihr habt ja wahrscheinlich auch gesehen, dass die Michaela im Sommer hat sie auf ihren Instagram-Account gepostet, dass sie, da war sie auf einer Modeshow in New York und dann später ist sie von einem Mädchen angesprochen worden, das wollte ein Autogramm haben, was sie geglaubt hat, dass sie Taylor Swift war.
Ah, siehst du, okay.
Das hat sie dann schon sehr gern hingenommen, natürlich.
Ah, sehr schön. Ja, mit diesem Gedanken gehen wir in eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um den Kalender und um die drei großen Verbände im deutschsprachigen Raum. Wir sind zurück bei Après-Ski und schauen uns jetzt an, was kann der neue Winter bringen für den DSV? Tobias, was gibt es Neues im deutschen Skiteam? Und viel wichtiger die Frage, werden Linus Strasser und Lena Dürr beide Goldmedaillen bei der WM im Slalom holen?
Das hängt natürlich davon ab, ob Linus Strasser Marcel Hirscher schlagen kann. Ja. Nee. Ja, es ist ja in der Regel so gewesen, dass wir unsere Vorschau aufgezeichnet haben. Da kam ich immer schon von der DSV-Einkleidung. Das ist quasi der Medientag dann des Deutschen Skiverbandes auch zurück. Jetzt ist es so, heute ist Montag. Erst am Mittwoch findet dieser Medientag statt. Das heißt, die super brandheißen aktuellen Infos, die habe ich jetzt heute nicht mitgebracht. Aber es ist ja im Endeffekt auch nicht vermessen, jetzt schon zu prognostizieren, dass es wieder auf diese Top-Namen und die Top-Leute hinauslaufen wird. Also ich sehe in der zweiten Reihe, ehrlich gesagt, nur einen Namen, über den will ich gleich sprechen, der mich da überraschen könnte, aber hey, voller Fokus auf Linus Strasser, Lena Dürr. Slalom wird mit Sicherheit die stärkste und erfolgreichste Disziplin im deutschen Skiverband bleiben. Dann, ja, mal schauen, wie Alex Schmid im Riesenslalom. Diese Konkurrenz ist ja auch so unfassbar breit im Riesenslalom. Das ist so ein weites Feld inzwischen geworden bei den Herren, dass es echt eine Riesenchallenge auch für ihn wird, aber er gehört auf jeden Fall auch zu den Aushängeschildern, trifft natürlich auf Kira Weidle auch zu, wo wir doch schon ein bisschen enttäuscht waren von der Abfahrtsperformance im letzten Jahr. Und ja, bin gespannt, was sie über den Sommer herausgefunden hat, was die Analysen ergeben haben, wo hat es denn gehakt. Und natürlich die ganz große Blackbox, das ganz große Fragezeichen sind die deutschen Speed-Herren, die wirklich eine fabelhaft schlechte Saison hinter sich haben. Und da bin ich gespannt, wie man das aufgearbeitet hat. Auch hier findet ja im Endeffekt jetzt ein Wechsel statt durch den Rücktritt von Thomas Dresen und von Pepi Ferstl, die natürlich schon auch ein Zeitalter zurückliegen. Aber man ist ja so in diesem Rennrhythmus im Endeffekt gefangen, dass für die große Aufarbeitung da nicht wirklich Zeit bleibt. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns erzählen werden. Ich bringe dann nächste Woche, Lukas, wenn wir die Rennen in Sölden analysieren, bringe ich ein bisschen mehr Input auch mit, was schon auch auffällig ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, was es im deutschen Skiverband gibt. Wir haben vier Rücktritte innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums auch gesehen, und zwar aus der zweiten Reihe. So Nadine Kapfer, Andrea Filser, Martina Willibald, Katrin Hirtl-Stangassinger. Klar, einerseits mit Verletzungen konfrontiert worden, andererseits aber wurde auch die fehlende Perspektive so ein bisschen als Grund angegeben. Und ich glaube, das steht so ein bisschen auch repräsentativ für die Herausforderungen im Jahr 2024, was den alpinen Ski-Weltcup angeht. Es ist halt wahnsinnig schwer, diesen Sport auch über einen längeren Zeitraum umzusetzen, den auch natürlich zu finanzieren und das auch seitens des Verbandes möglich zu machen, wenn eben dieser große Durchbruch irgendwann nicht kommt. Und in Deutschland ist es sehr offensichtlich, dass es auf absolut Qualität an der Spitze hinausläuft, also wirklich pyramidenförmig. Und dass diese Quantität in der Breite kann sich ein Verband nur in gewissem Maße leisten und können sich auch die Sportler nur in einem gewissen Maße leisten. Und da steht es schon ein bisschen repräsentativ, dass in einem eh recht kleineren Team, was das deutsche Team ja ist, dass da einfach vier Damen sagen, so Game over, that's it. Ich suche mir was anderes. Und genau, das waren eher so die Nachrichten, die da aus Deutschland kommen. Mein großes Fragezeichen, meine Hoffnung ist, was ist denn jetzt der Plan mit Emma Eicher? Und das ist die Frage, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde zu unserem Medientag, den wir am Mittwoch haben, weil ich tatsächlich jetzt wissen will, wohin geht denn der Weg? Es war ja im letzten Jahr so, man hat sie einfach alles fahren lassen. Sie hat die Schule vorzeitig beendet, hat gesagt, okay, voller Fokus aufs Skifahren. Sie durfte dann alles fahren, ist fast alles gefahren. Und irgendwann hat man einfach gemerkt, boah, die Ergebnisse waren vorher deutlich besser, als sie noch die vermeintliche Doppelbelastung Schule und Profisport hatte. Und irgendwie war kein Weg zu erkennen. Sie ist wahnsinnig oft ausgeschieden. Das waren alles so Punkte, die mich ein bisschen gestört haben, weil wenn du auf diese einzelnen Top-Athletinnen und Top-Athleten angewiesen bist und so ein Talent hast, dann erhoffe ich mir schon auch, dass man irgendwann mal eine Art Karriereplan entwickelt. Wo soll denn die Reise überhaupt mit ihr gezielt hingehen? Und nicht sagt so, boah, sie soll weiter alles fahren, wird halt überall nur 15., anstatt zu sagen, vielleicht ist ja die Idee ganz gut, wir konzentrieren uns auf zwei Bereiche oder drei Disziplinen, und da kann sie dann aber tatsächlich irgendwann perspektivisch Richtung Top 5, Richtung Podest gehen. Das ist tatsächlich, ja, der Punkt, der mich bei diesem Medientag mit am meisten interessieren wird, neben natürlich der Aufarbeitung im Speed-Bereich der Herren. Ja, ansonsten bin ich gespannt, ob man gerade im Damenbereich, da werden natürlich jetzt auch immer wieder Plätze frei. Es gibt wirklich große Talente, die sehr, sehr jung noch sind, die 17, 18 Jahre alt sind, die gerade bei den Damen da anklopfen. Da wird gute Arbeit gemacht. Und ich war vor 4 Tagen in Berchtesgaden an den Christophorus-Schulen am CJD, das ist ein Wintersportinternat, und habe dort Charlotte Grandinger getroffen. Die ist 17 Jahre alt, ist Weltmeisterin im Slalom geworden, im U18-Segment. Also die fahren die Juniorenweltmeisterschaft mit mehreren Jahrgängen. Sie ist dann Achte geworden im Tableau, aber im Bereich Segment U18 ist sie die schnellste, hat auch schon Silber, war es, glaube ich, bei den Olympischen Jugendwinterspielen gewonnen. Und sie habe ich beim Training mal begleiten dürfen, habe mir das Internat dann auch mal angeschaut. Werden wir sicher irgendwann noch Gelegenheit finden, da auch genauer drüber zu sprechen. War super spannend, wie so ein 17-jähriges Mädel im Endeffekt dann auch rangeht und den Traum hat, natürlich irgendwann da ganz oben mitzufahren, und die jetzt schon sehr, sehr erfolgreich ist. Und ja, bin gespannt, wie man gerade auch dann mit so ganz Jungen umgeht und sagt so, werfen wir sie schon rein, gibt man ihm noch Zeit, sich zu entwickeln. Wird man auf jeden Fall genauer beobachten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nächste Woche weiß ich wahrscheinlich dann ein bisschen mehr. Dann hole ich natürlich wieder unseren Freund Lukas Wolfi Meier, hole ich natürlich wieder ans Mikrofon. Und da gibt es ja bekanntlich dann immer spannende Dinge zu
Sehr
sagen.
gut, ja.
Genau, richtig.
Danke für diese Einblicke, ja. Ich reiß das Ruder gleich an mich und werde über den ÖSV kurz sprechen, über Ski Austria. Eine Heim-WM steht an und ich frage mich, wer da was reißen soll, mal ganz polemisch. Ja, Conny Hütter und Manuel Feller, die haben jeweils eine Kristallkugel geholt im vergangenen Winter. Die sind sicher die Top-Kandidaten, haben beide bei der Wahl zu Sportlern, zu den Sportlern des Jahres, die in Österreich immer schon Anfang Oktober stattfindet, interessanterweise, das Nachsehen gehabt gegenüber Sommersportlern. In einem Sommer-Olympia-Jahr ist das dann immer die einzige Möglichkeit fast, um gegen den Wintersport eine Chance zu haben. aber sie waren da auf jeden Fall nominiert. Ja, so wirklich niemand, also so wirklich jemand junger drängt ja nicht nach. Es ist ja nicht so, dass es im ÖSV 21-Jährige gibt, denen man zutraut, viel, viel zu schaffen. Und das stimmt mich eben ein bisschen negativ. Das ist nichts Neues, aber es ist ein bisschen bedenklich für diesen großen Verband, vor allem wenn ich mir anschaue, wie das in der Schweiz funktioniert, wie das vor allem bei den Männern, bei den Norwegern funktioniert, dass da doch junge Leute im Weltcup schnell mal Fuß fassen. Das ist schade. Ja, im vergangenen Jahr natürlich. Vincent Griechmeier hat zwei Rennen gewonnen. Ja, Raphael Haser ist aufs Podest gefahren, Daniel Hemmetsberger. Es gab sogar einen Podestplatz von Dominik Raschner im Technik, bei den Frauen Stefanie Venier hat ein Rennen gewonnen. Das sind für mich alles, natürlich, die zählen zur Weltspitze. Wenn ich da wirklich daran denke, wer wird denn Medaillen bringen bei dieser WM? Ja, fallen mir doch auch andere Namen ein, aus anderen Ländern vor allem, die ich da höher einschätzen würde. Aber ja, der ÖSV, der zielt sicher darauf ab, diese WM in Saalbach erfolgreich abzuschließen. Und dann kommt natürlich die Verletzung von Marco Schwarz dazu. Und es hat recht lang gedauert, bis ich ihn zum ersten Mal erwähne hier in dieser Folge. Aber das zieht sich leider. Also ich habe große Zweifel, ob der bei der WM an den Start geht. Du musst dich natürlich davor schon im Jänner beweisen, dort wirklich gute Ergebnisse einfahren, damit das einen Sinn macht. Er hat sicherlich einen Bonus. Also ich würde sagen, wenn der nicht viele Rennen fährt und trotzdem man sieht, dass der gute Teilzeiten hat, kann der schon in den WM-Kader rutschen. Er hat aber auch schon angedeutet, für Marco Schwarz relativ klare Worte gefunden, dass er für eine Heim-WM sicher nicht seine ganze Karriere riskieren will. Dem sein Ziel ist es, den Gesamtweltcup einmal zu gewinnen. Das hat er ziemlich deutlich, ziemlich klar so ausgedrückt, auch in den vergangenen Wochen. Das gefällt mir sehr gut, dieses Mindset. Und er hat auch gesagt, um diesen Marco Odermatt zu schlagen, und den gilt es zu schlagen, im Gesamtweltcup, muss ich in 3 bis 4 Disziplinen top werden. Das ist in diesem Winter ganz sicher nicht der Fall. Also wenn er zurückkehrt, wird er Riesenslalom und Slalom fahren in diesem Winter. Ich denke schon, dass er Rennen bestreiten wird, aber eben in den Technikdisziplinen. Im Speed sehen wir ihn in diesem Winter sicher nicht, aber wenn alles gut geht, ist er im nächsten Jahr sicher im Speed auch wieder dabei und dann. Also ich glaube, es muss dann schon langsam klappen, ja. Marco Schwarz ist jetzt 29 Jahre alt. Ich behaupte, es darf nicht mehr allzu viel passieren. Wenn der sich nochmal schwer verletzt, dann ist, glaube ich, dieser Traum des Gesamtweltcup-Siegs, ein bisschen dahin. Es ist jetzt nochmal der letzte große Aufbau, der letzte behutsame Aufbau, nochmal wirklich zurückzukehren. Er hat schon einmal einen Kreuzbandriss gehabt, nachdem er Rennen gewonnen hat, ist zurückgekommen, hat das geschafft, war ganz kurz Führender im Gesamtweltcup im vergangenen Winter. Ich war so euphorisch wie nie, habe das auch hier oft genug kundgetan. Das wird nochmal dauern und er macht auf mich einen sehr geduldigen Eindruck und das klingt für mich sehr schlüssig und er wird da sicher nichts übertreiben, nichts überstürzen, aber der ist aktuell noch nicht auf Skiern, noch nicht im regelmäßigen Schneetraining. Also das hat nichts mit dem Knie zu tun, sondern es ist auch noch ein Bandscheibenvorfall dazugekommen. Er hat sich am Rücken operieren müssen und das verzögert dieses ganze Comeback noch einmal. Er war schon einmal auf Skiern, aber dann ist dieses Problem entstanden. Kann man sich auch ein bisschen Sorgen machen, warum kommt das eigentlich, wenn die Trainingsintensität gar nicht so hoch ist, vor allem nicht die skifahrerische, dass man dann sogar schon einen Bandscheibenvorfall bekommt. Aber er ist da, wie gesagt, halbwegs zuversichtlich und denkt daran, das große Ziel ist es, diese große Kristallkugel zu holen und diesen Marco Odermatt zu schlagen. Ich finde das ein sehr spannendes Projekt. Bei diesem Projekt, bei Marco Schwarz, wird sich in diesem Winter nicht allzu viel tun, glaube ich, behaupte ich. Ich glaube nicht, dass der bei der Heim-WM eine Medaille holt, geschweige denn, vielleicht fahrt er überhaupt gar nicht. Ja. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag, ein starker Ausfall, ein schlimmer Ausfall für das ÖSV-Team, aber ja, Geduld geht davor. Ja. Wenn wir auf die Schweiz schauen, Erik, ich versuche dir den Ball jetzt ein bisschen zuzuspielen. Glaubst du, Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt schaffen das wieder, dass sie die beiden großen Kugeln für die Schweiz holen? Was ist dir so vielleicht auch auf die Schweiz bezogen aufgefallen über den Sommer? Es gibt auch einen namhaften Ausfall bei den Männern, eine überraschend heftige Diagnose bei Nils Hintermann. Was ist dir bei den Schweizern so aufgefallen und was sind so deine Eindrücke und deine Gedanken zum kommenden Winter?
Ja, wo du die Schweiz angesprochen hast, war das, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke, Nils Hintermann,
ja.
Mit einer schrecklichen Krebsdiagnose. Da kann man natürlich nur alles Gute wünschen und stellt eigentlich alles andere, was man sonst über die neue Saison oder über Gewinnen oder Verlieren oder sonstige Verletzungen redet, natürlich in den Schatten. Aber ja, so wie das dann ist, the show must go on. Also wir reden trotzdem weiter vom Skifahren und auch vom schweizerischen Team. Dann die Frage, ob Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt beide wieder die große Kugel gewinnen werden, werde ich geteilt beantworten. Also einmal ja, einmal nein. Jetzt darfst du raten, für wen das Ja gibt und für wen das Nein gibt. Nein, ich glaube, Marco Odermatt war so sehr das Maß aller Dinge schon in den letzten Jahren, dass da müsste leider verletzungsbedingt oder sonst wie irgendwas Gröberes passieren, sollte der nicht seine Serie fortsetzen und erneut die große Kugel gewinnen. So dominant, natürlich überhaupt im Riesentorlauf, wo er, glaube ich, nur das allerletzte Rennen wegen einem Fahrfehler im zweiten Lauf nicht gewonnen hat, sonst hätte er ja die perfekte Riesentorlauf-Saison gefahren. Aber auch in anderen Disziplinen, wo er natürlich Abfahrten jetzt auch gewinnen kann, Super-G sowieso. Also ja, war einfach das Maß aller Dinge und es gibt für mich eigentlich überhaupt keinen Grund zu glauben, dass das jetzt wirklich anders wäre. Es ist halt immer so, dass man gewisse Läufe aus Nationen sieht, die man vielleicht noch nicht auf dem Radar hat, so wie jetzt ein paar Tage vor der Saison, die dann plötzlich aufkommen, so wie ein Saracen letzte Saison, Cyprien Saracen, hatte ich so nicht erwartet, aber den dann plötzlich auch unter ein paar große Abfahrten gewinnt. Also das kann es immer geben. Über eine ganze Saison gesehen glaube ich nicht, dass jemand an Marco Odermatt wirklich gefährden kann. Das Gleiche gilt für mich auf der Frauenseite für Michaela Schifrin, falls sie gesund bleibt und ihr Programm auch ohne Abfahrt, aber sogar mit mehr Super-Gs durchzieht und verletzungsfrei bleibt, dann wissen wir, ist auch sie das Maß aller Dinge auf der Seite vom Skiweltcup-Spektrum. Also da sehe ich wirklich auch niemanden, der das nachhaltig gefährden kann. Man muss in aller Ehrlichkeit sagen, sie war natürlich, ich glaube, mehr als 300 Punkte vor Lara Gut-Behrami im letzten Jahr, als ihr diesen Crash passiert ist und Lara dann wirklich extrem gut gefahren ist und diese Lücke auch schnell geschlossen hat. Aber gut, wäre vielleicht auch anders gelaufen, hätte Michaela Schifrin die Saison bis zum Ende normal ausfahren können. Ich versehe da eigentlich doch wieder ein Gewinn von Marco Odermatt und Michaela Schifrin, so wie das in den letzten Jahren vor, letzte Saison auch schon gesehen haben. Also das wären eigentlich meine zwei großen Favoriten. Ja, und in den Schweiz und sonst, ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Rückkehr von Wendy Holdener. Die wird oft vergessen, aber das war natürlich eine der Ersten, die in der letzten Saison verletzungsbedingt ausscheiden musste, aber die natürlich, nachdem sie im Jahr zuvor plötzlich zwei Slaloms auch gewonnen hat, nachdem sie ja, ich glaube, 30 oder sogar noch mehr Male am Podest war in dem Slalom, aber nicht gewinnen konnte, hat sie den Bann gebrochen, hat tatsächlich angefangen, Rennen zu gewinnen. Also auf sie bin ich auch sehr, sehr neugierig. Hat natürlich auch eine persönliche Tragödie überwinden müssen in ihrem familiären Umfeld. Aber ich glaube, die kommt hoffentlich stärker zurück als je zuvor und könnte in dem Sinne in der Disziplin auch wirklich eine Gefährdung sein für Michaela Schiffrin und für eine andere Rückkehrerin für Petra Vlhova. Also das wird sehr spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
Ich finde ja in der Schweiz, alleine wenn du dir die Namen anschaust an Leuten, die jetzt von Verletzungen zurückkommen, das ist schon alleine das ein extrem starkes Nationalteam, finde ich. Jasmin Fluri, Corinne Suter, Marco Kohler, eben eine Wendy Holdener. Ich denke auch an eine Joanna Hehlen. Das ist irre eigentlich, wie viele da weggebrochen sind und wie stark sie trotzdem sind. Tobias, hast du noch Gedanken zu den Schweizern? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du uns mitteilen willst?
Nö, ihr habt es eigentlich ganz, finde ich, soweit ganz gut abgedeckt. Ich bin gespannt, ob Camille Rast, die echt eine starke letzte Saison hingelegt hat, ob sie ihre Entwicklung so weitergehen kann und sich da tatsächlich festbeißen kann in der Weltspitze. Stefanie Grob, die ist 20 Jahre alt. Die will ich sehen. Die ist wirklich extrem talentiert, hochdekoriert im Junioren, im Nachwuchsbereich, ob man da auch im Endeffekt, ja, so langsam anfängt, auch so die jüngere Generation heranzuführen. Loic Meyer, wissen wir alle, was er kann. Wie geht diese Entwicklung im Endeffekt so ein bisschen im Schatten von Odermatt weiter? Ja, das alles finde ich tatsächlich schon ganz spannend und, nein, über die Schweiz, da ist so ein schier unausschöpfliches Reservoir an wirklich guten Leuten da. Deswegen, ja, schauen wir es uns an. Mei, diese Sölden-Thematik, ich finde den Sommer immer eine Art Blackbox und Sölden kommt dann immer so früh und wie schätzt man, wie ordnet man es nach Sölden ein? Wir haben ja in Sölden fast schon alles gesehen, was dann sich über die Saison hinweg nicht bestätigt hat, aber ja, ich glaube, die Schweizer sind da allenthalben sehr, sehr gut aufgestellt. Thema Gesamtweltcup, es spricht natürlich auch für Michaela Schifrin, dass wir mehr Technikwettbewerbe haben im Kalender als Speedwettbewerbe. Also wir haben 8 Abfahrten, 9 Super-Gs, 10 Slaloms, 10 Riesenslaloms, die jetzt gerade angesetzt sind. Und wir wissen, die Ausfallquote gerade bei Speedrennen ist im Laufe eines Winters immer höher, als es im technischen Bereich ist. Also wenn wir Head-to-Head Schifrin versus Lara Gut-Behrami machen, hat sie von Haus aus Schifrin schon 2 Slaloms mehr, als es Abfahrten gibt. Dann nehmen wir eine höhere Ausfallquote, also was die Rennabsagen angeht. Das spricht dafür, wie Eric sagt, wenn Schifrin gesund bleibt, dass sie da rein auf dem Papier schon Vorteile gegenüber Lara Gut-Behrami hat. Aber ja, Lara Gut-Behrami, wenn sie das jetzt hören würde, wird sie nicht in Tränen ausbrechen und heulen. Sie macht so einen guten, gelösten, entspannten Eindruck, hat dieses Ding ja nochmal gewonnen, auch letztes Jahr, kokettiert jetzt auch mit Olympia 2026. Das machst du nur, wenn du dich wohlfühlst, wenn du tiefenentspannt bist und sagst so, hey, ich kann meinen Beruf noch ausüben. Ich habe da Spaß dran. Es steht da perspektivisch noch was vor der Tür und nehmt das im Endeffekt jetzt mit und könnte dann 2026 sagen, ich ziehe hier einen Schlussstrich. Also da mit so einer guten, starken Teamleaderin ist es natürlich im Schweizer Team von beiden Seiten, von beiden Geschlechtern her, fährt sich's dann auch einfacher. Wenn wir beim Kalender sind, bei den Herren ist es im Endeffekt auch ähnlich strukturiert. Da haben wir 9 Abfahrten, 8 Super-Gs, 9 Riesenslaloms und 12 Slaloms. Wenn Hirscher in Topform ist, ist er ein Contender für den Gesamtweltcup. Ja, weil Odermatt fährt keine Slaloms, das wären schon mal drei Rennen mehr auf dem Papier.
Ja,
Aber
sehr
gut,
gut,
jetzt wollen wir nicht schon wieder zum Anfang zurückgehen.
Schön,
Aber
schöner
das war
Gedanke.
das, was natürlich aus Kalendersicht, da kommt ja doch ein bisschen anders jetzt daher, auch ohne unsere geliebten Abfahrten in Zermatt, Cervinia. Deswegen merkt man da jetzt schon Unterschiede und genau, das sind natürlich Faktoren, die man perspektivisch Richtung Gesamtweltcup schon auch mit einberechnen muss.
Deshalb jetzt auch Anfang Mitte Dezember auch auf dem Papier der Speedauftakt Anfang Dezember für die Männer, Mitte Dezember für die Frauen, jeweils in Beaver Creek. Wenn man bei den Männern auf den Kalender schaut, Cromontana, könnte ich mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren da Männerrennen gesehen haben, natürlich auch im Hinblick auf die WM in ein paar Jahren dort eine Vorbereitung quasi. In Hafjell werden als vorletzte Station noch Technikrennen gefahren und das Saison Finale in Sun Valley in den USA. Also Ende März können wir dann zur Primetime nochmal Skiweltcup genießen. Ja. Bei den Frauen, ja, genau, vielleicht noch interessant bei den Männern, eine Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Eine Abfahrt ist da zwei Tage oder einen Tag sogar bevor die WM losgeht mit dem ersten Trainingslauf bei den Frauen. Hier gibt es noch eine Abfahrt, ist zumindest angesetzt in Garmisch-Partenkirchen. Ja, und bei den Frauen, gut, die Männer fahren auch in Levi einen Slalom, deswegen auch, also die 12 Slaloms, die fahren eben in Levi. Dafür die Frauen in Gurgel auch einen Slalom. Also es gibt diesen Slalom-Saisonauftakt in Gurgel für Frauen und für Männer, dass sie da zweimal im Ötztal sind, aber 4 Wochen Pause dazwischen liegt. Das ist jetzt noch irgendwie, ja, das kann man vielleicht besser lösen, finde ich auch.
Und dann zwischendurch noch mal kurz nach, also zwischen Sölden und Gurgel liegt ja bekanntlich Levi in Finnland. Also es
ja,
ist
genau,
reiserouten-technisch.
Du bist ja schon mal gefahren. Okay,
ja, absolut. Super, mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad ja, sogar. Ja. Also das ergibt natürlich reisetechnisch Sinn.
Ja, also es ist wirklich eine Viertelstunde eigentlich weiter, ein bisschen weiter rein ins Tal ist Gurgel von Sölden entfernt. Ja. Vielleicht kann man sich da einigen, dass man das irgendwie zusammenlegt. Und sonst, ja, bei den Frauen gibt es in St. Anton wieder Rennen, dieses Dreierradl mit den Speedrennen in Österreich. Was sticht da noch hervor? Gut, die WM in Saalbach ist klar. Ores dabei, auch da, Sun Valley. Was mir noch aufgefallen ist, schön zu sehen, es sind vermerkt fixe Tage für Ersatzrennen im Speed. Also sie haben sich jetzt schon überlegt, wenn wir Speed-Absagen haben, wann können wir die nachholen? Bei den Frauen ist das zum Beispiel in La Thuy ein zusätzlicher Tag vorgesehen, dass man von Donnerstag bis Samstag dann fährt. Da wird Freitag und Samstag schon Speedrennen gefahren und dass man am Donnerstag da zusätzlich noch ein drittes Rennen ansetzt. Bei den Männern zum Beispiel ist Gröden ein möglicher Ausweichtermin und Kvitfjell. Der Freitag in Kvitfjell und der Donnerstag in Gröden. Also dass man da jeweils schon ganz offiziell auch wirklich auf Papier aufgeschrieben Ersatztermine hat für Speedrennen. Das halte ich für sinnvoll. Da weiß man dann im Vorhinein schon, worauf man sich einlässt. Das ist abgesegnet quasi auch und das soll trotzdem, wir wissen es seit dem vergangenen Jahr in Wengen, wo doch viele Verletzungen dann auch passiert sind, in einer sehr rennintensiven Woche in Wengen. Da hat man sich was überlegt, finde ich gut. Wir müssen die FIS hier ganz klar loben auch. Und ja, diese Doppelrennen, diese Doppelabfahrten zum Beispiel in Kitzbühel, die sind weg. Bei den Männern gibt es überhaupt keine Doppel-Events mehr, die ich da sehe. Bei den Frauen gibt es die schon noch. In Mont-Tremblant zum Beispiel 2 Riesenslaloms, in St. Moritz 2 Super-Gs, in Kvitfjell 2 Abfahrten. Also da gibt es sie schon noch. Ja, schade, finde ich. Schade, dass man es nicht auch bei den Frauen geschafft hat. Bei den Männern ist das einmal weg. Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Und vor allem, also für mich als Österreicher vielleicht besonders, aber vor allem, dass es nur eine Kitzbühel-Abfahrt gibt, das freut mich. Also das, ja, dieser Super-G ist auch spektakulär. Ich finde das ganz gut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist sehr gut. Ja, zum Schluss. Lieber Erik, lieber Tobias, noch ganz kurze Fragen. Wer gewinnt den Gesamtweltcup? Erik, du hast das, glaube ich, schon vorweggenommen. Bitte sag nochmal, wer gewinnt den Gesamtweltcup bei den Frauen und bei den Männern?
Bei den Frauen tippe ich auf Michaela Schifrin, USA, und bei den Herren Marc Odermatt, Swiss Ski Team.
Sehr gut. Tobias, hast du dem was einzuwenden oder gehst du damit?
Na, bei den Herren Henrik Christen, nein, ich gehe mit. Ich gehe mit
Ja,
Erik.
okay. Ich schere aus und sage, Loic Meyer schafft es tatsächlich, 900 Punkte gegenüber Marco Odermatt zu finden, die im vergangenen Jahr gefehlt haben, damit wir was anderes haben noch als die zwei. Ja, ist eigentlich wirklich der einzige Kandidat, der auch vom Umfang her so viel fährt und wo das zumindest theoretisch auch möglich wäre. Aber wenn der Marco Odermatt auch nur. Wahrscheinlich reichen ihm sogar 80% des Leistungsvermögens vom vergangenen Winter, um den Gesamtweltcup wieder zu holen. Meine zweite Frage, ich fange beim Tobias an. Was ist Lukas Brautens größter Erfolg im kommenden Winter?
Eine Medaille bei der Weltmeisterschaft wird er gewinnen.
Eine Medaille. Okay.
Ein Weltcupsieg und eine Medaille.
Okay, sehr gut. Erik, was sagst du? Was ist Lukas Brauten zuzutrauen?
Lukas Braten wird bis zum Weltcup-Finale um den Slalom-Weltcup mitfahren, ihn aber leider nicht gewinnen.
Okay, ich sag, Lukas Brauten holt Gold im Slalom bei der WM. die Kugel geht aber an wen anderen. Zum Beispiel an einen Manuel Feller. Aber das muss man noch genauer anschauen. Aber ich glaube, er wird Weltmeister im Slalom. Ja. Und Erik, was ist Marcel Hirschers bestes Saisonergebnis?
Marcel Hirsch wird, er hat schon so viele Rekorden gebrochen, er wird in dieser Saison, das kann ich jetzt schon mal vorhersagen, er wird einen neuen Rekord setzen, nämlich er wird das beste niederländische Weltcup-Ergebnis einfahren.
Oh, ja.
Und dafür muss er aber zumindest einmal Siebenter werden, weil das beste
Okay.
Ergebnis bisher ist Nummer 8. Und meine Quizfrage an euch beide ist natürlich, welcher
Aha.
niederländische Skifahrer ist jemals, hat ein Weltcuprennen an 8. Stelle beendet?
Ich kenne nur den Martin Meiners, aber der war
Der
nicht
ist nicht,
Achter.
nein.
Ja.
Es ist passiert natürlich in Gröden, weil es war natürlich ein Niederländer Spätstarter, aber in Gröden, das Wetter hat sich wieder komplett umgestellt. Also,
Ah.
da ist dann ein gewisser Marvin von Heeg, ist
Aha.
spät reingefahren, ist 8. geworden, 59 Hundertstel Rückstand auf Steven Nyman, der das Rennen gewonnen hat.
Ah.
Aber an 8. Stelle war er besser als alle Österreicher, die an dem Tag gestartet sind.
Ja.
Und nach wie vor ist 8. Abfahrt Gröden 2012 das beste jemals erreichte Ergebnis von einem niederländischen Skifahrer oder jemand, der für den niederländischen Verband gestartet ist, sage ich mal.
Okay, herrlich. Danke
Also
für
das wäre
diese
sein, das
Frage.
wäre eigentlich das Minimalziel, denn, das ich
Ja.
dem Marcel mitgeben möchte.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Tobias, was ist Marcel Hirschers bestes Ergebnis im kommenden Winter?
Es wird ein zweiter Platz sein beim Slalom in Hafjell in Norwegen. Und zwar wird das Szenario dann so sein, dass Marcel Hirscher richtig einen rausbrennt und man denkt, wow. So kurz vor dem Saisonfinale in Norwegen gewinnt er auf diesem legendären Olympiahang auch von 1994 sein erstes Weltcuprennen seit dem Comeback. Nur noch einer steht oben. Er ist Norweger, er fährt auf den Ski, die Marcel Hirscher für ihn gebaut hat, und er sagt, diesen Weltcupsieg, den holst du nicht. Der Sieg bleibt in Norwegen und der Sieg auf den Ski, die du für mich gebaut hast, den schnapp ich dir weg. Also Platz 2, Marcel Hirscher. Und diesen Weltcupsieg wird verhindern Henrik himself, Kristoffersen. Ihr seht, die Henrik Army ist bereit für die
Ja,
neue Saison.
ist
Liebe Grüße
stark.
an Christoph. Ja, wir schreiben schon jetzt auch wieder fleißig hin und her. Er ist ein treuer Hörer von uns, der meine Leidenschaft für Henrik Kristoffersen teilt. Also das sind die Szenarien, die ich für uns Kristoffersen-Fans schon aufgezeichnet und konstruiert habe. So,
Sehr
was
gut.
gewinnt denn Marcel Hirscher? Was wird sein bestes Ergebnis, Lukas?
Er wird 13. in Schladming und das war's. Ja. Aber muss man auch mal werden. Ja.
Ja, ist richtig. Ist richtig.
Genau. In diesem Sinne, ich glaube, wir sind es für heute. Das war unsere Vorschau auf die kommende Saison, auf Sölden und insgesamt. Wir freuen uns sehr, wieder in die neue Saison zu starten, Sie mit Après-Ski zu begleiten. Tobias sagt uns noch, wann es in Sölden rund geht.
Genau, 10 Uhr, 13 Uhr, am Samstag sind die Damen dran. 10 Uhr erster Durchgang, 13 Uhr zweiter Durchgang, Sonntag dann die Herren, ebenfalls 10, ebenfalls 13 Uhr, aber die Uhr wird umgestellt.
Richtig, sehr gut.
Und zwar wird sie nach vorne oder nach hinten gedreht?
Nach hinten, wir können eine Stunde länger schlafen.
Sehr gut, genau.
Ja, genau, nicht vergessen. Wir hören uns dann am Montag oder am Dienstag wieder nach den Rennen jedenfalls und zwar eine Stunde später als gewohnt. Nein, lassen wir das. Wir wenden uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in dieser Saison wieder begleitet. Danke, Erik, dir fürs Dabeisein. Danke, Tobias. Und ja, wir freuen uns auf die neue Saison. Servus.